Die Gefahr ist natürlich, wenn du dann in so einem spezialisierten Markt startest, dass du am Ende der Experte für XY bist. Also dann bist du halt der beste Neoprenanzug oder so. Aber dann bist du auch der Neoprenanzug und damit bist du so in dieser Nische auch ein bisschen gefangen. Deswegen sind wir von vornherein da eigentlich rangegangen, dass wir halt sehr breit gestartet sind. Also Fokus war Performance der Produkte, Design der Produkte. Wir wollten gerne ein hochwertiges Produkt anbieten.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Romy,
ja.
Was geht ab?
Was geht ab? Wir haben morgen einen Teamworkshop, das machen wir alle 3 Monate mit dem lieben Frank, dem Spielertrainer, der ja auch bei Snox fleißig unterstützt. Und da freue ich mich drauf, weil es erstens sind jetzt schon mal alle Teammitglieder, fast alle, bis auf die, die Urlaub haben, hier im Büro heute und gestern angekommen. Wir haben heute einen schönen Teamabend und dann nehmen wir immer so 3 Stunden uns Zeit, alle 3 Monate und besprechen, ob wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch erreicht haben.
Was habt ihr euch vorgenommen?
Wir haben uns viel Richtung neue Marktplätze vorgenommen, Richtung Internationalisierung. Wir hinterfragen auch immer noch mal unsere Werte oder ob es irgendwas gab, irgendwas vorgefallen ist, was so unseren Werten irgendwie nicht widerspricht. Und dafür ist es einfach immer sehr gut, wenn da jemand ist. Also A, wenn man sich, glaube ich, die Zeit bewusst nimmt, weil dafür fehlt ja irgendwie immer die Zeit, dass du dich mal 3 Stunden hinsetzt und eigentlich mal eher abstraktere Themen besprichst. Und zum anderen bietet es mal so den Rahmen auch mit jemandem extern, wo man mal sagen kann, falls einem irgendwas stört, was in den letzten Monaten passiert ist.
Auch für uns, wir haben den gleichen Spielertrainer, liebe Grüße, auch verwendet für unser Offsite-Meeting. Und ich muss einfach sagen, jemand Externes bringt eine andere Professionalität raus. Und meine Key-Learnings waren Nummer 1 bei so Strategie-Meetings immer Timeboxing, dass es eine klare Zeitvorgabe gibt. Und da werden auch Leute dann unterbrochen und weitergegeben. Dann Nummer 2 habe ich von Frank gelernt, die Spiele zwischendrin sind so geil, die er immer macht. Ja. Bei uns hat er zum Beispiel, also das sind die Pause-Spiele, dass er nach der Mittagspause macht er immer ein Spiel. Und wir hatten die 2 Spiele Nummer 1 hier. Du machst deine Finger so wie so ein We Will Rock You Zeichen. Also kleiner Finger und Zeigefinger nach oben. Mhm. Und dann machst du sie vor deinen Körper. Und quasi die Handflächen zeigen nach unten. Mhm. Und jetzt hast du so 2 Antennen jeweils.
Ja.
Und da legst du jetzt quasi den Stift drauf. Also
ja.
Ein Stift liegt jetzt quasi auf dem Zeigefinger und auf dem kleinen Finger.
Aha.
Und so hat es jeder. Und dann versuchst du von jemand anderem diesen Stift herunterzuwerfen. Also Stifte-Wrestling oder so hat er es genannt.
Ja.
Und es war so lustig, wir haben so viel gelacht. Also das vielleicht als Inspiration für die ZuhörerInnen. Gib mal ein, vielleicht Stifte Wrestling, vielleicht findet da man was, wenn ich es jetzt scheiße erklärt habe. Und 3. Learning ist mit Miro arbeiten. Mhm. Miro, finde ich, macht der extrem geil, ist ein Tool, so Flipcharting. Und seitdem er das gemacht hat, habe ich mir das mal angeschaut. Davor habe ich viel mit Präsentationen gemacht, aber gerade so Mindmaps und so kann man mit Miro extrem geil machen und auch die Free-Version bietet unglaublich viele Vorteile oder schon Funktionalitäten. Also das meine 3 Tipps. Wie macht man ein geiles Strategie-Meeting, Workshop, however?
Was steht bei dir die Woche an?
Privat am Samstag ziehe ich um, deswegen muss ich schon sagen, dass die Woche so gefühlt so ein bisschen beruflicher Urlaub ist, weil ich irgendwie viel rumtelefonieren muss. Aber sonst, Singles Day war ja jetzt letztes Wochenende, da vielleicht kurzer Ausflug. Wir merken, Konsumlaune ist ohne Rabatte schwierig, aber mit Rabatte knallt es richtig. Also wir haben 30% Überziel, sowohl CM3, also EBIT-Gewinn, als auch Umsatz war grandios. Singles Day, also deswegen, das hat richtig geil funktioniert. Deswegen bin ich auch sehr optimistisch und bullish für den Black Friday. Genau, das ist so ein bisschen Singles-Day-Fazit und sonst was geht bei mir die Woche. Bei mir sind es halt viel so Personalthemen und. Und da kann ich gar nichts groß erzählen. Ich glaube, wir haben jetzt schon lang genug gequatscht. 4 Minuten. Viel Spaß mit der
Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge Snox Halting Podcast. Heute zu Gast Mario Konrad, einer von 3 Gründern von Ryzen. Heute leider nicht hier live vor Ort, weil wir haben es mit der Technik verkackt. Wir nehmen heute zum zweiten Mal die Folge auf. Trotzdem sehr, sehr schön, Mario, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast Ryzen gegründet und Jan Frodeno, dreimaliger Ironman-Sieger auf Hawaii, ist Markenbotschafter. Ihr habt Kaffee im Angebot, ihr seid ein großes Vorbild, ihr habt unglaublich geile Designs. Über all diese Themen werden wir heute sprechen, aber noch um viel mehr, Romy.
Ja, wir wollen heute mit dir vor allem darum sprechen, wie man in so einer Nische ein Hype-Produkt kreiert. Das muss man ja wirklich mal sagen bei euren Produkten. Und wie man schafft, ein Community-Building wie ihr zu betreiben. Ich glaube, das macht ihr nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Beim letzten Mal muss man auch sagen, wir haben beim letzten Mal ja schon versucht, einen Termin zusammenzufinden. Und da bist du mit einem Ryzen-Bus durch Deutschland gefahren und natürlich dann auch immer mit Fahrradtouren verbunden, oder?
Ja, genau.
In diesem Sinne.
So war's. Also.
Ja, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Freue mich, hier zu sein.
Mario, das letzte Mal, wie Romy eben gesagt hast, also hier in Mannheim warst, hast du eine Tour durch Deutschland gemacht. Wie kommt man auf so eine geile, bekloppte Idee?
Also so geil und bekloppt fand ich die eigentlich gar nicht, ehrlicherweise. Ich fand die geil, aber nicht so wahnsinnig bekloppt. Das war so, dass meine Familie war mit den Schwiegereltern, also ich habe zwei Kinder und eine wunderbare Frau, und wir waren schon im Familienurlaub zusammen, sind an der Ostsee entlang geradelt und machen dann immer, eine Woche ist immer fix Familienbike radeln und mit Zelt, und danach ist dann irgendwie Ferienhaus eine Woche, und das hatten wir schon hinter uns. Es war sehr toll. Und dann ist meine Familie aber nochmal in den Sommerferien zu den Schwiegereltern gefahren, nach Holland eine Woche, und ich hatte eine Woche frei, in Anführungszeichen. Und von dem her war das weniger bekloppt als mehr ein bisschen egoistisches Zurück als Student fühlen Woche. Und ich bin dann einfach irgendwie, genau, war ja bei euch, war dann am Bodensee und bin überall Rad gefahren, bin dann nach Tirol und von Tirol über München, Regensburg, dann an die Ostsee. Da hatten wir noch einen Community Ride tatsächlich mit André Greipel. Und genau, wir haben so einen umgebauten Van mit Kaffeemaschine, aber auch mit Möglichkeit drin zu pennen. Und ja, ehrlicherweise war das ja nochmal so ein bisschen Studi-Sein-Gefühl für eine Woche, von dem her gar nicht so bekloppt, sondern eher ein ganz klein bisschen egoistisch.
Da hört man schon raus, deine Leidenschaft irgendwie zum Beruf gemacht, kann man das so sagen?
Ja, das ist irgendwie unser großes Glück, ne, dass wir so in Anführungszeichen noch nie richtig arbeiten mussten. Also ich habe mal irgendwann VWL studiert und währenddessen halt sehr intensiv Triathlon gemacht mit meinem Bruder zusammen, damals in Bonn. Und wir haben uns eigentlich so während des Studiums schon selbstständig gemacht und sind dann von da aus eigentlich sofort auch selbstständig geblieben. Also wir haben immer irgendwas so rund um den Sport machen dürfen, glücklicherweise. Und das empfinde ich auch als, da bin ich irgendwie extrem dankbar, dass das so, also ich habe mich noch nie irgendwo beworben. Ich würde in jedem Assessment Center gnadenlos scheitern, relativ sicher.
Das würde ich so nett unterschreiben. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Termine zusammen. Du bist immer bezaubernd.
Das ist aber sehr nett. Aber ich weiß nicht, ob man nach Bezaubernheit eingestellt wird.
Ich glaube, ich hatte meinen ersten Touchpoint mit euch, als ich eine Doku über eine Ironman-Qualifikation gesehen habe, mit dem Tagesschausprecher, ich glaube Thorsten Schröder, der eure Suits angehabt hat. Und mir ist das aufgefallen, weil die waren so clean und alle waren so kunterbunt und mit irgendwie Werbung und Enzinger Sport und keine Ahnung, was da so alles natürlich noch irgendwie draufsteht. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, und dann in dem Jahr drauf habe ich das plötzlich überall gesehen, und das ist irgendwie jetzt so 3-4 Jahre, würde ich sagen, aus meiner Wahrnehmung jetzt her, und seitdem habe ich das Gefühl, jeder, der was auf sich hält und irgendwie für einen Ironman trainiert, für einen Triathlon, der trägt immer Ryzen. Das ist dann so, das ist so die Marke. Und da habt ihr euch so etabliert. War das auch eure Motivation? Also der gleiche Punkt, den ich hatte, wo ich dachte, ah, super bunt, und ihr wollt es dann einmal klassisch aufziehen. Hat euch da irgendwas gefehlt? Weil man muss ja, oder gab es Marken in dem Bereich schon? Weil ich kenne für den Triathlon nur euch und dann natürlich irgendwie die typischen gängigen großen Sportmarken.
Ja, ja, also das gebührt tatsächlich so ein bisschen die Lorbeeren gebühren unserem Mitgründer, dem Fabi. Wie gerade schon mal erzählt, wir haben schon mal einen Vertrieb für eine Sportbekleidung aufgebaut. Das war auch ein Direktvertrieb, das war eine österreichische Marke. Das heißt, wir machen das schon wahnsinnig lange, sind wir in diesem Markt irgendwie unterwegs. Und man könnte auch sagen, warum habt ihr das denn nicht vorher gemerkt? Und es war so, dass das Fabi, also mein Bruder ist 2015, beim Ironman in Frankfurt gestartet und wir waren zusammen dort und wir hatten gerade sozusagen diese Beteiligung an dieser Vertriebsgesellschaft zurückverkaufen müssen, Klammern auf. Im Rückblick war das halt unser großes Glück. Also die haben damals entschieden, nee, wir machen es alles zentral, wir sammeln alle Ländergesellschaften ein. Das war 2013, 14 in dem Wechsel. Mein Bruder ist dann beim Ironman gestartet in Frankfurt. Wir sind da zusammen hin, weil Fabi ein guter Kumpel von uns ist. Und der ist halt mit uns über die Messe gegangen und stand da am Rand und sagte so, ja, hier sieht ja alles gleich aus. Nämlich eben, wie du sagst, alles bunt. Oder eben sehr so auf Hardcore-Tech, also so sehr auf Performance. Und da der kein Triathlet ist und ein toller Designer und von einer Designagentur kommend war, der war bei DDB früher und hat also auf großen Accounts gearbeitet wie Volkswagen und wirklich so, der versteht Marke. Und der hat eigentlich gesagt, ey, das wäre super leicht, sich hier abzuheben, indem man es total reduziert. Und hier fehlt eigentlich eine Marke, die, also sowas wie Nike für Ausdauersport, also was Reduziertes, was Emotionales, designaffin. Und das war sozusagen der erste Blick, den Fabi als Nicht-Triathlet auf den Triathlon-Markt hatte. Also wir waren da eigentlich in dieser Suppe drin und für uns war das halt so, wie es halt so ist, ehrlicherweise. Und für Fabi war das halt so völlig klar von außen drauf geguckt und so, ja, hier fehlt ja eigentlich total was, ne? Also von dem her ist diese Beobachtung, die du hattest, dass wir da, und das ist dann eigentlich auch interessant, dass sozusagen dieses ganz Reduzierte fällt dann in dem Bunten total auf. Also das ist dann, also eigentlich ist das Reduzierte das Auffällige, wenn alles andere irgendwie bunt ist sozusagen. Und also freut mich, dass du das irgendwie so wahrgenommen hast und dass das dich zur Marke geführt hat ein bisschen so.
Würdet ihr euch immer noch als klassische Triathlon-Marke beschreiben oder sagt ihr ganz bewusst, eigentlich wollen wir Richtung Lifestyle gehen und auch so ein bisschen aus der Nische raus?
Ja, also wir sind damals bewusst gestartet, deswegen, was uns jetzt an anderer Stelle auf die Füße fällt so ein bisschen, wir haben halt gesagt, okay, wir sehen im Triathlon-Markt diese Lücke und diese Nische so ein bisschen, die man da besetzen könnte. Und Triathlon ist sozusagen eigentlich ein sehr dankbarer Startmarkt, weil du eigentlich wenige Netzwerkknotenpunkte brauchst, um diesen Markt sozusagen erreichen zu können. Es gibt eine Zeitschrift, die im Wesentlichen alle lesen. Es gibt wenige große Rennen, wo viele hinfahren. Es gibt 1, 2, 3 Athleten, die jeder Triathlet irgendwie kennt. Und 3 Trainingslagerhotels, wo alle hinfahren. Also du hast eigentlich einen recht homogenen Markt, wo du eigentlich relativ effizient starten und testen kannst. So ein bisschen. Die Gefahr ist natürlich, wenn du dann in so einem spezialisierten Markt startest, dass du am Ende der Experte für XY bist. Also dann bist du halt der beste Neoprenanzug oder so. Aber dann bist du auch der Neoprenanzug und damit bist du so in dieser Nische auch ein bisschen gefangen. Deswegen sind wir von vornherein da eigentlich rangegangen, dass wir halt sehr breit gestartet sind. Also Fokus war Performance der Produkte, Design der Produkte. Wir wollten gerne ein sehr hochwertiges Produkt anbieten. Wir haben aber parallel auch von Anfang an Hoodies gehabt und Cappies und Rucksäcke, damit du eben so ein bisschen eigentlich nicht sofort stuck in the niche bist irgendwie, dass du halt von vornherein eigentlich so angelegt, dass du perspektivisch da rauswachsen kannst. Mittlerweile ist so ein bisschen, den Zielmarkt so ein bisschen erweitert, was halt mit Triathlon eben auch sehr gut geht, weil jeder Triathlet kennt hat einen Freund, der nur Radfahrer ist oder hat einen Kollegen, der nur Läufer ist, so dass du eigentlich so ein bisschen Triathlon auch wie so eine Brückenkopf einen Markt sehen kannst in diese nächstgrößeren Märkte. Also es gibt so, also On-Shoes beispielsweise, die sind auch im Triathlon gestartet. Ne?
Und, krass.
Die kommen aus der Ecke, also die, ich glaube 2012 gegründet oder so. Und einer der Mitgründer ist auch ein Triathlet und das eignet sich halt sehr gut, um sozusagen so erstmal so das Produktportfolio aufzubauen, den Markt zu testen, selber viel zu lernen und dann von da aus von so einem sicheren Fundament irgendwie zu starten. Wenn du jetzt in den Laufmarkt gehen würdest, das ist ja so zerklüftet und so heterogen, du hast den ambitionierten Marathoni, der seit 30 Jahren aber schon läuft und das und du hast aber vielleicht auch jemand, der irgendwie nur im Business-Kontext zweimal die Woche mit Kollegen eine halbe Stunde mittags läuft, was für sich genommen ja alles fein ist, aber du erreichst die nie über einen gemeinsamen Touchpoint. Die kennen auch alle, also die kennen auch jetzt irgendwie nicht den Gewinner des Berlin-Marathons oder so, also Berlin jetzt schon nach diesem Jahr.
Würdest du sagen, Johannes, dass das bei uns ähnlich war oder auch ein Vorteil dann in dem Sinne? Weil wir sind ja sehr stark über so die Sneaker-Nerds am Anfang gestartet und haben uns dann ja auch irgendwie da dann irgendwann gemerkt, das ist eine sehr, sehr nischig und dann wurden wir auch immer breiter. Oder weil eine Zeit lang haben wir es schon als Nachteil gesehen, dass wir uns da ja die ersten zwei Jahre so auf Sneakerheads fokussiert haben.
Ich glaube, was unser Pain war, dass unser Produkt nicht zu Sneakerheads gepasst hat. Konkret, Sneakerheads leben von ihren Schuhen, dass sie knallig, auffällig, wie auch immer sind. Hm. Wir hatten langweilige Socken. Also glaube ich, dass einfach unsere Brand- und Markenstrategie nicht zur Zielgruppe quasi gepackt hat. Weil wir sagen, Basic Fashion, wir sind langweilig, aber Sneakerheads sind super Mode und Fashion interessiert. Und das, glaube ich, eher waren so in den ersten ein, zwei Jahren so die Fesseln, bis wir dann quasi umgestiegen haben von der Markenkommunikation sehr viel zu erzählen, was geht hinter den Kulissen. Am Anfang haben wir sehr viel erzählt, das sind die neuen Sneaker-Releases etc. Wir wurden in der Branche nicht wirklich so krass ernst genommen und erst als wir quasi unsere eigene Geschichte erzählt haben, quasi das unsere Nische ist, die Leute, die Bock haben, zu wissen, wie es in einem Startup abläuft, das ist unsere Nische, wo wir versucht haben, groß zu werden. Erst dann, würde ich sagen, hat das Brandbuilding so richtig gezündet. Also wir haben da verschiedene Umfragen gemacht, bis wir irgendwann so zu der Erkenntnis kamen, ey, die Sneakerheads haben, oder diese Szene, die, wenn wir auf Sneakermessen und so waren, haben uns eher so belächelt und ausgelacht, weil da gab es dann so Stands und. Also da vielleicht als Learning für alle ZuhörerInnen, fangt lieber am Triathlon an. Nicht Spaß. Da werden die großen Marken geboren. Aber vielleicht mal als Aufgabe, wenn ihr jetzt hier zuhört und eine eigene Marke habt, was ist denn eure Zielgruppe? Was ist eure Nische? Denn Mario, so wie ich das bei dir rausgehört habe, und das würde ich 100% unterschreiben, du musst in der Nische anfangen, dass dich dort jeder kennt und dann darüber hinaus quasi eine Marke aufbauen, weil du schaffst es nicht, breit in den Sportmarkt zu gehen, sondern eine Subkategorie, wenn das funktioniert, dann gehst du die nächste Kategorie an. Letztens habe ich nämlich auf einem Gründertreff zum Beispiel jemanden kennengelernt, der hat eine neue Bank gegründet quasi. Also das hört sich jetzt crazy an, aber so Kreditkarten sieht man, hört man ja jetzt sehr viel. N26 etc. Und da war ich auch so erst skeptisch und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich halt einfach auf die Gamer-Nische konzentriert. Also alle Gamer, bin ich die coolste Bank für Gamer. Da gibt es dann zwei, drei Features mehr, die irgendwie für Gamer cool sind. Aber alle Content, alle Influencer, alle Ads, alles zielt halt drauf ab, Gamer zu erreichen. Und dann schafft man es eben auch in so einem sehr krass kompetitiven Markt wie Banken irgendwie Fuß zu fassen, weil das maßgeschneidert ist. Und so habe ich es auch bei Ryzen wahrgenommen. Sport, eine neue Sportmarke gründen. Jo, halt's Maul, das klappt eh nicht. Sorry für die harte Ausdrucksweise. Aber für Triathleten mit diesem klaren Approach, mega Idee und ja, großen, großen Respekt. Wie habt ihr die ersten 100.000 Umsatz gemacht? Welcher Kanal?
Das kann ich relativ gut zuordnen, weil das war sozusagen, also ich weiß nicht, ob das, vielleicht wirst du das noch erinnern, wie das bei euch war. Wir haben halt sehr lange so an der Marke gearbeitet, wir haben sehr lange Prototyping gemacht, weil wir halt wirklich top, wir haben über anderthalb Jahre Prototyping gemacht. Wir waren halt von vornherein, hatten wir einen sehr hohen Anspruch an so Bildwelt und das war also alles wahnsinnig. Also das heißt, wir haben uns sehr, sehr lange mit diesem Thema beschäftigt, so jetzt go live und so. Dann hatten wir dann irgendwann 2016 irgendwie im Mai war es, hatten wir dann irgendwie, wollten wir dann abends irgendwie den Job live schalten und also in unserem Kopf, wir haben uns die ganze Zeit damit beschäftigt und jetzt alle zusammengetrommelt, Freunde, Familie und jetzt irgendwie Shop, go live. Was passiert?
Nichts.
Natürlich genau nichts. Also es hat ja keiner, also zero. Also da passiert natürlich überhaupt gar nichts so. Ne? Dann haben wir irgendwie so gnädigerweise zwei, drei Freunde irgendwie einen YouTube-Beutel gekauft, den wir damals im Programm hatten. Und wir sind dann, das war dann eben kurz vor der Triathlon-Saison und das wussten wir, das kannten wir aus unserer Zeit davor. Im Triathlon funktioniert es halt sehr gut. Es gibt halt diese, man kennt das vom Marathon auch, diese Messen rund um ein Triathlon-Event. Und das sind eigentlich, wir haben das dann so Point of Emotions genannt, die Leute, die einen Ironman machen, die leben da ein ganzes Jahr vor, für, die fahren an dem Wochenende mit ihrer Familie dahin, die sind super aufgeregt, die versuchen irgendwie alles mitzunehmen, die saugen alles auf. Und das waren unsere, es waren jetzt nicht 100.000, aber im ersten Jahr waren es, glaube ich, 65.000 Euro Umsatz. Und die haben wir nahezu komplett über Events gemacht. Und
vor Ort dann wirklich verkauft oder die Leute haben es da gesehen und haben dann online bestellt?
Ja, genau. Wir haben das dann da verkauft und es war auch so, ich habe ja gesagt, wir sind mit einem sehr breiten Portfolio reingegangen, wir hatten das Kapital aber eigentlich gar nicht. Dann waren wir auch eine kleine Brand, die auch in den Factories immer wieder geschoben wurde. Das heißt, wir hatten eigentlich nur unsere Musterkollektion und kamen dann halt mal die ersten 75 Suits rein, dann kamen halt mal die Cappies rein, dann kam mal Rucksack rein. Und das, also glücklicherweise, rückblickend muss man sagen, glücklicherweise war das so anfangs, weil wir dann immer aus den aktuellen Sales, wir hatten halt kaum Kosten, wir hatten uns drei, wir hatten dann die Kosten fürs Event, haben im Bulli hinten drin gepennt, und haben dann sozusagen aus diesen Verkäufen, denke ich, den nächsten Supply bezahlen können. So dadurch, dass wir den Nachteil hatten, dass nicht alles zusammenkam, was uns natürlich damals total abgefuckt hat, aber rückblickend war das halt unser großes Glück, ne? Das heißt, es wirkte, glaube ich, am Anfang, dadurch, dass die Brand schon, glaube ich, relativ professionell war, so vom Look and Feel, wirkte das jetzt, glaube ich, nicht wie ein Hobbyprojekt und so, sondern das wirkte sehr groß. Und weil wir schon mal einen Vertrieb gemacht haben und die Leute kannten uns natürlich irgendwie, war halt oft die Frage, na, was ist denn das für eine amerikanische Marke, für die ihr jetzt den Vertrieb macht? So, also es wirkte, glaube ich, also ich glaube, ich kenne ja die Zahlen, es wirkte sehr, sehr, sehr viel größer, als es in Realität war. Und dadurch wirkte es, also wir waren dann immer ausverkauft, aber eben auch, weil wir so wenig Produkte nur hatten. Und das waren, also der Großteil des Umsatzes in Jahr 1 war wirklich auf Events stehen und verkaufen.
Ihr seid ja vor allem mit dem Suit gestartet. Ist das immer noch euer Bestseller? Also geht immer noch der Hauptumsatz wirklich über klassische Triathlon-Produkte wie den Suit? Oder ihr habt ja auch viel T-Shirts, Lifestyle, mehr lifestyleigere Produkte. Wie viel Prozent geht mittlerweile über solche Produkte bei euch?
Genau, ich habe eben noch die Auswertung gesehen. Also wir haben so Leisurewear mittlerweile schon so ungefähr ein Drittel. Und so Winterwear ist im Moment auch ungefähr ein Drittel und der Rest teilt sich halt auf Laufen, Accessoires und Rad, beziehungsweise alles, was halt Performance ist für den Moment. Und ich glaube, im Sommer ist die Quote ein bisschen anders, aber es ist glücklicherweise ist der Suit nicht mehr das alleinige Top-Produkt, was uns in Corona natürlich ein bisschen gerettet hat. Also auf der einen Seite war es natürlich der mega Abfuck, es war das erste Jahr, wo wir endlich mal ausreichend Suits da hatten. Also Thema Liquidität ist natürlich im E-Com gerade mit einem breiten Produktportfolio halt immer das Limitierende. Und dann kam halt Corona. Wir hatten das erste Mal wirklich ausreichend Suits für eine gute Saison da liegen. Und dann waren alle Events abgesagt. Dann gab es einen krassen Shift hin zu Rad. Also die Leute sind dann halt viel Rad gefahren in der Zeit. Und das haben wir schon positiverweise gemerkt. Das hat uns dann auch so ein bisschen in 2020 und 2021 den Arsch gerettet, in Anführungszeichen. Dass wir auch ein gutes Verhältnis mit unseren Lieferanten hatten. Wir sind immer faire Partner. Wir drücken da nicht in den letzten Cent raus. Wir konnten mit denen dann halt sehr gut sozusagen das so ein bisschen hin und her schieben und sind dann halt geschiftet zu mehr Radprodukte. Aber da hatten wir natürlich dann schon ein Delay drin. Ich erinnere, im ersten Jahr war es so, dass im ersten Corona-Jahr war es dann so, dass im August die ganzen Radsachen dann erst kamen. Da ist ja die Saison auch schon eher fast vorbei. So, ne? Aber es hat in Summe dann noch gepasst. Ja.
Und wie viel Umsatz konntet ihr dann 2021 machen?
Nochmal entschuldige, ich musste gerade husten.
Ja, die Frage, dass du die nicht verstanden hast, wäre ich auch. Zu wie viel Umsatz hat es denn dann geführt, dass ihr genug Suits hattet und die Fahrradsaison gut mitnehmen konntet?
Ja, so nicht ganz in der Mitte von siebenstellig.
Nicht ganz in der Mitte von siebenstellig, also knapp unter 5 Millionen.
Vier. Ja, also in den beiden Jahren sind wir dann hoch auf etwas über 5 gewachsen sozusagen.
Okay, not bad.
Wie viel von dem Umsatz würdest du sagen, wenn man das so sagen kann, geht auf die Kappe von einem Markenbotschafter wie Jan Frodeno? Weil das ist ja der Superstar im Triathlon. Ich glaube, es gibt niemanden, der Triathlon macht, der sich nicht schon mal ausführlich mit Jan Frodeno beschäftigt hat oder irgendein Produkt hat, was er bewirbt.
Ja, Ja, das ist eine total gute Frage. Wo Jan auf jeden Fall geholfen hat, ist sozusagen diese Kombination aus, ist bei einer Marke, die sehr professionell, glaube ich, daherkam. Wir hatten sehr, sehr hochwertige, weil sehr teure Produkte. Und jemand wie Jan trägt es dann und ist auch Gesellschafter. Das hat dem Ganzen natürlich dann sehr viel Vertrauen gegeben. Und so Brand ist am Ende Vertrauen. So, also das heißt, da haben wir, glaube ich, einen wahnsinnigen Vorsprung bekommen durch Jan. Was wir von, sozusagen, das ist wie würde ich sagen, ist die eine Sicht auf das Thema. Die andere ist, wir haben halt sehr drauf geachtet und rückblickend würde ich sagen, manchmal fast ein bisschen zu sehr, dass das nicht die Jan Frodeno Merch Brand wird, sondern dass Ryzen sehr standalone als Marke da ist. Also dass es eher so wirkt, dass Ryzen sich auch mit einem Jan Frodeno zusammentut, also eher auf Augenhöhe versucht, da zu agieren. Und rückblickend würde ich sagen, wahrscheinlich hätte man sogar schneller wachsen können, wenn man das irgendwie noch näher an Jan gebracht hätte oder eher mehr die Geschichte Jan als Gründer erzählt hätte, was aber auch aus verschiedenen Gründen immer sehr, also so sein erster Fokus ist halt sozusagen Sport, ne? Und der ist so absorbiert mit diesem Thema, dass er eigentlich jetzt nicht auch noch den ganzen Tag lang erzählen kann, was wir jetzt aktuell für Themen haben. Also in einer idealen Welt wäre das wahrscheinlich so. Aber deswegen war das so ein bisschen der, also ich würde sagen, Trust hat es mega gebracht, Reichweite hat es mega gebracht. Gleichzeitig haben wir aber auch das nie sozusagen komplett ausgereizt, sondern haben halt sehr darauf geachtet, dass sich die beiden Marken Jan und Ryzen sehr auf Augenhöhe begegnen, dass es sich dann eher auf einem höheren Niveau befruchtet sozusagen und nicht eine Abhängigkeit in die eine oder andere Richtung da ist.
Kannst dich noch an den Tag erinnern, als Jan Frodeno zum ersten Mal gepostet hat? Haben da die Kassen geklingelt?
Ja, das ist interessanterweise, ist das nämlich gar nicht so. Also ich kann, also zwei Geschichten zu Jan. Ich kann mich vor allen Dingen an den Tag erinnern, wo wir ihn überzeugt haben, ob er nicht mitmachen will. Kann ich gleich gerne kurz erzählen, die Geschichte, sehr witzig, am Flughafen. Und als der Jan das erste Mal gepostet hat, war es ein bisschen so, dass er bei uns so, also wir waren jetzt sehr verwurzelt in dieser Szene. Viele Leute kannten uns da, mein Bruder und mich und so. Es war dann eher so, dass bei uns auf den privaten Kanälen kam irgendwie, boah, ihr seid ja crazy und wie habt ihr das denn geschafft und so. Aber gar nicht so sehr, also dieser Aufschrei war schon natürlich irgendwie da und hat man irgendwie dann auch wahrgenommen.
Aber es war nicht der beste Sales-Tag ever.
Nee, weit nicht. Und das ist auch, also, ist ja auch immer so ein Thema, was wir haben. Wie lange ist sozusagen unser, so der Sales-Cycle eigentlich? Also es war jetzt nicht so, dass wir seitdem nie wieder solche Umsätze gemacht hätten, sondern es war eher so, ab dann sind wir so gefühlt auf ein neues Level gesprungen und ab da ist es dann auch konstant auf einfach, also in meiner Wahrnehmung sind wir einfach auf eine neue Kurve gesprungen und die ist dann aber ab da ähnlich weitergelaufen und das wird dann hinten raus natürlich erst dann irgendwie interessant, aber es ist nicht so, dass es da den Mega-Peak gab und dann ist es wieder abgefallen und seitdem gab es nie wieder so einen Tag.
Wenn ich das jetzt von außen analysiere, aus der letzten halben Stunde Gespräch, ist das Playbook, suche dir eine Nische, such dir da den, mach ein geiles Produkt, such dir da den Superstar in der Nische und dann feuerfrei. So ein bisschen ist euer Playbook, wenn man es jetzt mal rein aus einer Marketingbrille runterbrechen wollen würde, ist es ja was super Inspirierendes. Was wir ja zum Beispiel gar nicht gemacht haben. Wir hatten keinen Markenbotschafter, wir haben versucht, selber die Markenbotschafter zu werden. Wir haben kein geiles Produkt am Anfang gehabt, sondern haben immer diese Karte gespielt. Hey, wir sind nicht professionell, weil wir halt noch Startups sind, aber wir probieren einfach verrückte Sachen aus. Deswegen sage ich das so provokativ, um den ZuhörerInnen quasi diese, wir beide machen irgendwie D2C E-Commerce, aber die Herangehensweise und der Weg irgendwie zum Erfolg kann ganz unterschiedlich sein. Also ihr habt anderthalb Jahre die Marke erst super durchdacht und das hat dann auch riesen Vorteile, weil du geil professionell wirkst, amerikanisch, dann sind die Leute bereit, 100, 150 Euro auszugeben. Bei uns ist es halt sehr Startup und dann, da verzeih ich mal, dass die Produkte kaputt gehen, aber du wirst halt auch als Marke nicht so wertig wahrgenommen. Würdest du das so unterschreiben oder habe ich da jetzt irgendwas komplett falsch formuliert?
Ach ja, das ist ja, also mit diesen Playbooks, das ist ja immer so eine Sache, ne? Rückblickend ist das so, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, haben wir das genau so alles geplant vor 5 Jahren, dann wäre das natürlich komplett gelogen. Also ich glaube, also so, wir haben diese grobe Idee im Kopf gehabt und wir wussten auch, gewisse Dinge wollten wir einfach bewusst nicht machen, dass wir eben ein breites Produktportfolio hatten. Uns war immer wichtig, dass wir eine faire Produktion haben, eine hochwertige Produktion haben, weil wir auch so ein bisschen, das waren aber ehrlicherweise dann oft auch viel mehr so, wie soll ich sagen, so fast so Input-KPIs eher. Also uns war zum Beispiel wichtig, wir waren 10 Jahre mit einer anderen Marke unterwegs gewesen. Das war eine sehr hochwertige Marke. Wir waren die Gesichter dieser Marke in Deutschland. Und wir wollten auf keinen Fall so ein beleidigter Abklatsch davon werden, sondern uns war intrinsisch wichtig, dass wenn wir sagen, wir gehen an den Markt, dann muss das Produkt auch mega geil sein. Es war also nicht Teil eines großen Playbooks, sondern es war eine der Input-KPIs sozusagen. Dann haben wir irgendwie durch lustige Zufälle Jan irgendwie als Kontakt gehabt, haben mit ihm gesprochen, er war total begeistert von Marke, von Idee, ist auch ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und so kamen die Dinge dann eher zusammen und daraus hat sich jetzt am Ende das ergeben. Und es ist ja klar, man guckt dann auf die Sachen, die vermeintlich erfolgreich sind und sagt, okay, das war das Playbook, ne? Aber in Wirklichkeit war das sehr viel Input KPI getrieben und sehr viel Intrinsisches und vielleicht auch Erfahrung bei bestimmten Fragestellungen und so, die uns dann jetzt am Ende dahin gebracht haben, dass man sagen könnte, ja, sowas könnte ein Playbook sein, möglicherweise.
Wenn du das Playbook jetzt weiterschreiben könntest, was würdest du dir denn wünschen? So, wenn man jetzt irgendwie 3 Jahre nach vorne geht, was würdest du dir wünschen, wie Ryzen aussieht, wo es Ryzen gibt, welche Produkte das umfasst und vielleicht auch, was für ein Umsatzziel habt ihr denn in 3 Jahren?
Ja, also das kann ich tatsächlich nur wieder mit der gleichen Antwort eigentlich beantworten wie gerade. Ne? Also wir gucken tatsächlich nicht so sehr drauf, was haben wir für ein Umsatzziel in 3 Jahren, sondern wir gucken jetzt sehr drauf, was sind eigentlich so die Opportunitäten, die Herausforderungen, die gerade vor uns liegen. Eine der großen Fragen, die so ein bisschen im Raum steht, geht man jetzt eigentlich sozusagen, versucht man in Dach breiter zu werden oder nutzt man die endliche Zeit von Jan als Topstar in der Szene, um beispielsweise in USA Fuß zu fassen?
Ist in den USA Triathlon ein Ding? Oder ist es eher so was
Europäisches? Ja, mega, mega. Also es ist gigantisch groß und also nochmal ein Vielfaches auch so an Zahlungsbereitschaft. Und also natürlich sehr punktuell, ne, so West Coast und so. Es gibt dann, also so, es ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendwo in, weiß der Geier, mittleren Westen vielleicht nicht so sehr, aber so, also wirklich an der Küste und so gibt es so richtige Triathlon-Hochburgen und auch so krasse Communities, die da irgendwie, und auch viel krasser, wie das hier ist, weil du nochmal dieses private Trainer-Ding viel mehr hast und dann gehst du in den Private Swim Club und dann, also es gibt da nochmal so Communities, die man irgendwie auch gut ansprechen könnte. Und das ist so eine der Diskussionen, an denen wir, wo wir gerade stehen, wo man sagt, okay, geht man jetzt irgendwie hier breiter in Dach oder leveraged man sozusagen im Business Speech jetzt eher das bestehende Produktportfolio, was halt mega ist. Wir wissen, es ist super schnell, es ist halt getestet und es ist halt, es funktioniert und gehen wir damit jetzt eher auf einen nächsten großen Markt.
So, was sagt mit allen Bauchgefühl? Hürden,
die das dann eben hat.
Hopp oder top, was willst du lieber machen? Also in der Nische bleiben, international oder bestehende Kunden noch mehr verkaufen?
Ja, das ist so ein bisschen, ich rede hier schlau daher, ne? Gründergrößen waren natürlich beides. Aber tendenziell gehen wir im Moment davon aus, dass wahrscheinlich der Hebel in den USA schon ziemlich groß sein dürfte in den nächsten 2 Jahren. Genau, und da, also ne, da stehen, wir haben jetzt gerade so ein Internationalisierungsprojekt gestartet, aber das machen wir immer alles sehr. Das ist jetzt so, es ist ein super Werkstudent, der das macht und der hat sich das jetzt für die Schweiz mal angeguckt. Was gibt es eigentlich für Kaufhürden für Leute, die mit Fremdwährung und mit Zoll und so weiter kaufen? Ändert sich die Conversion, wenn wir da Hürden abbauen? Wir übernehmen gerade für den Kunden die Zollkosten und so weiter. Wir versuchen das uns so ein bisschen an dem anzunähern, damit wir dann hoffentlich Anfang des Jahres irgendwie eine valide These haben, ob sich das für die USA lohnen könnte, da mehr Gas drauf zu geben.
Lieber Mario, wir spielen ja jedes Mal unsere Schätzfrage. Zeit für die Schätzfrage. Und Larry hat natürlich nochmal eine andere Schätzfrage rausgesucht als letztes Mal, wobei ich mich auch nicht mehr an die vom letzten Mal erinnern kann. Ich glaube, wir könnten die wahrscheinlich einfach nochmal so spielen und es wird wahrscheinlich irgendwas anderes rauskommen. Aber hast du ein Handy bei dir?
Ja, habe ich.
Es wird natürlich auch ein alter Taschenrechner gehen, aber ich denke, Handy ist wahrscheinlicher. Und dann einmal gerne den Taschenrechner öffnen, weil die Antwort ist ja immer eine Zahl. Ich lese jetzt die Schätzfrage vor und die Person, die am nächsten dran ist, wir haben jetzt was Neues, die darf auf dem LinkedIn-Profil vom jeweils anderen posten, was man will.
Das spielt ihr ja mit viel höherem Einsatz als ich.
Deswegen gut für dich. Du darfst ja aussuchen, welcher Account du darfst posten. Ich ziehe mich aus auf meinem LinkedIn nur mit Ryzen-Sachen an in so einem Suit und sage, Ryzen ist die tollste Triathlon-Marke der Welt.
Ja. Da steht ja eh noch die gemeinsame Radausfahrt an nächstes Frühjahr.
Ich bin schon auf meinem Peloton am Üben, dass ich nicht ganz so alt aussehe.
So, Frage. Wie viele MitgliederInnen hat die Deutsche Triathlon Union? Und dazu zählt allein zuständiger und anerkannter Sportfachverband in Deutschland für Triathlon, Duathlon und Aquathlon, noch nie gehört, im Jahr 2021. Also wie viele MitgliederInnen hat die Deutsche Triathlon Union im Jahr 2021 gehabt?
Vielleicht spiele ich doch mit höherem Einsatz. Ich kann mich natürlich viel mehr blamieren.
Die Dame des Hauses.
Oh. Ich sag 800.000, das ist viel zu viel.
Ich sag 250.
Ich sag 180.
Oh. Die Deutsche Triathlon Union hatte im Jahr 2021 59.284 Mitglieder.
Du darfst posten!
Yeah.
Ich freue mich drauf. Überleg dir was Verrücktes.
Überlegen wir uns was zusammen.
Geil. Wir als Nox, kam ja auch in dem Gespräch schon raus, stehen für Why Not. Einfach mal machen. Ihr seid eher die Planer und die Marke in Ruhe voranbringen, gucken, was können wir machen, trotzdem aber die Situation nutzen. Wann hast du mal gedacht, Why Not, und hast einfach mal gemacht, durchgezogen? Hast du eine Anekdote für uns dabei?
Also ich würde sagen, dieser Moment ganz am Anfang, ich hatte ja schon erzählt, so wir sind da mit so 30 bis 40 Produkten, ich glaube, es waren, ich weiß nicht, 36 Produkte, glaube ich, waren es zum Start gestartet. Und wir haben uns halt sehr lange mit der Marke beschäftigt und Prototyping und so weiter. Da fallen schon auch Kosten an, aber de facto, wir haben immer einen sehr niedrigen Lebensstandard gehabt. Das war alles jetzt irgendwie vom Risiko her sehr überschaubar. Und dann kommt halt irgendwann der Moment, und da merkt man, bekommt man auch selber nochmal so einen anderen Fokus, wo wir halt sagen müssen, okay, wir bestellen jetzt. Und wenn du dann 36 mal die Mindestmenge pro Farbe, pro Größe, mal Einkaufspreis, das ist dann eine große Zahl. Und da ist dann auch klar, okay, ab jetzt ist ernst. Und das war so ein Moment, wo ich sagen würde, und da erinnere ich mich auch total gut dran, weil es bis dahin, wir haben das schon sehr ernsthaft betrieben, aber jeder kennt das vielleicht so ein bisschen, wenn man, das ist halt dann nochmal ein, es sind dann einfach nochmal die 30% mehr Commitment oder vielleicht auch eher 50% mehr Commitment, wenn man sagen muss, okay, ab jetzt a point of no return, jetzt ist geordert und jetzt wird auch alles mit noch mehr Ernsthaftigkeit hier betrieben.
Habe ich auch eine gute Anekdote. Ein Freund von mir, vielleicht hört er das ja auch, der will schon seit Jahren, sagte, ey, er will ein gewisses Business starten etc. Und jetzt habe ich zu ihm gesagt, okay, es ist ein Social-Media-Business, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Okay, ich zahle dir jemand, der dir die ersten 30 Tage jeden Tag etwas postet, weil ich weiß, das kostet ein paar tausend Euro. Aber dann weiß ich, hast du selber auch so viel Zeit da rein investiert und dann ist das Eis gebrochen, dann musst du durchziehen. Also dieser erste Schritt, dieser erste Commitment, das ist so wichtig. Und da manchmal durch einen Freund oder auch im Gründerkreis quasi dann überlistet zu werden oder diesen Anschubser zu haben, ist, glaube ich, extrem wertvoll.
Ich habe da aber auch, also finde ich, eine total gute, einen guten Punkt. Und da habe ich irgendwie so das Gefühl, man kann sich da aufs Universum verlassen, also ohne, dass ich es esoterisch meine. In dem Moment, wo du losläufst und sagst, ich stehe jetzt dafür, gehen die Türen auch auf, die vorher zu waren. Aber genau erst durch die Energie deines eigenen Commitments. Also es ist so ein bisschen so, wie als du stehst vor einer Schulklasse und du bist derjenige, der jetzt vorne an die Tafel muss. In dem Moment hast du zwar das Kreuz auf dem Rücken, aber die anderen fallen dir eigentlich nicht ins Kreuz. Und das habe ich schon ganz oft so wahrgenommen, so auf dieser unternehmerischen Reise. Das kommt natürlich immer mal wieder, diese Momente. In dem Moment, wo du selber dich drauf einlässt, ist das echte Risiko eigentlich gar nicht so groß, wie es vorher scheint, weil sozusagen die Welt drumherum Sorge dafür trägt, dass die Dinge passieren, die auch passieren müssen, damit das es klappt, weil du das Commitment hast auf dem Thema sozusagen. Und eben dieses, man hört das ja oft, ich hätte eine Idee und ich würde, wenn das Risiko weg wäre und so, genau die Logik funktioniert eben nicht, sondern es funktioniert, glaube ich, häufig andersrum.
Allerletzte Frage, die stellen wir auch jedem Gast. Ich bin gespannt, ob du wieder die gleiche Charaktereigenschaft nennst wie beim letzten Mal. Was wäre denn die eine Charaktereigenschaft, die du nennen würdest, wenn man dich fragt, was ist es, was dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist?
Ja, das hat wie alles irgendwie so zwei Seiten. Ich bin sehr harmoniebedürftig und dadurch sehr, sehr, ich glaube, ich bin sehr ausgeglichen. Und das hilft mir halt, in meiner Wahrnehmung hilft mir das halt sehr oft, weil ich mir eigentlich nicht mal Probleme zu Ende anhören kann gut, sondern sofort in so einen Lösungsmodus springe. Und das haben wir jetzt aber so ein bisschen, wir haben immer so Feedback-Gespräche auch in der Firma, also auch wir bekommen Feedback. Und da ist so ein bisschen die Downside davon, ist aber, dass ich manchmal dadurch die Menschen um mich herum ein bisschen de-able, weil ich ihnen sozusagen auch den Erfolg nehme, dadurch irgendwie ein Problem selber gelöst zu haben. Also auf der einen Seite ist das sicherlich eine Eigenschaft, die eher positiv ist und uns schon hin und wieder geholfen hat wahrscheinlich, ich bin noch nie rumgeschrien und ich bin eigentlich selten sehr, sehr emotional so. Auf der anderen Seite ist aber die Downside davon, dass ich eben Konflikte auch nur schlecht aushalten kann und das immer sofort gelöst haben will, alles. Und das nimmt natürlich die Menschen sind einfach unterschiedlich. Manche brauchen auch einfach mal, sich auskotzen zu dürfen und dann nicht sofort einen Lösungsansatz zu hören, sondern man will einfach mal diese Energie loswerden. Deswegen würde ich sagen, ist das wahrscheinlich eine Charaktereigenschaft, die mir sowohl geholfen hat, als auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen die Schwäche des Unternehmens.
Aber ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich glaube, dadurch entsteht super viel Kommunikation, weil ich glaube, so wie du das beschreibst, geht es mir manchmal ähnlich. Wenn mir jemand schreibt, Dienstagmorgens, ey, hast du die Woche mal 15 Minuten, ich würde gerne mal mit dir was besprechen. Dann muss ich...
Du kannst es nicht aushalten.
Nein, ich kann es nicht aushalten. Ich sitze dann 3 Stunden an dem Morgen da und ich denke so, nee, nicht irgendwann die Woche. Und ich weiß, es gibt so viele Leute auch hier bei uns, die können das perfekt aushalten. Die sagen, ja super, passt dir Dienstagmittag? Das könnte ich nicht.
Ja, ja.
Das könnte ich nicht. Und ich glaube, manchmal ist es richtig schlimm, weil man denkt, ey, das hält mich jetzt gerade so ab. Und oft sind es ja irgendwie so Kleinigkeiten. Und man denkt danach, ey, warum habe ich jetzt das irgendwie im Hinterkopf gehabt? Andererseits...
Schreibt doch mal eben, um was es geht.
Genau. Ja, genau. Andererseits redet man aber drüber und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig.
Gut, dass du es ansprichst, Romy. Hast du morgen nochmal 5 Minuten?
Genau.
Mario, es war ein Fest. Mit einem Lacher hier raus aus dem Podcast ist auch sehr, sehr schön. Danke, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit genommen hast. Ja. Es war wie immer ein Fest. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Hat mir Spaß gemacht.
Und alle Leute, checkt aus Ryzen. ryzon.com.de, ich weiß es nicht. Was
Nein.
ist es?
.net.
.net.
Oh. .net. Ryzen.net.
Daran müssen wir noch arbeiten. Ja. Vielleicht dann Ryzen einfach in Google eingeben. Und dann kommt ihr zu den schönsten Fahrrad- und Triathlon-Klamotten, die es hier gibt.
Und Laufshirts.
Alles. Also schlag
und
zu.
Und Hoodies oder alles.
Alles. Genau. Mario, danke für deine Zeit.
Danke euch.
Hab einen schönen Abend.
Danke euch. Jo.
Oh, ich habe wieder gestichelt. Ich habe wieder versucht, aus Mario hier alles rauszubekommen und meinem kleinen Nebenberuf Gewerbe als Journalist hier gerecht zu werden. Aber war spannend. Ich muss sagen, einer der geilsten Sachen bei Ryzen finde ich einfach nach wie vor, weil ich auch so ein Apple-Fan bin, so wie sie es geschafft haben, mit einem genialen optischen Produkt irgendwie das zu machen. Und da würde ich mir noch mehr bei Snox wünschen. Wir sind irgendwie immer dieses junge, sympathische Startup, das einfach mal macht. Also so ein Stück Ryzen, glaube ich, können wir uns alle irgendwie abschneiden.
Das stimmt. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.